Ich war ja unwissend. Also wir haben zwar seit 2007 das Getreide angebaut, dann kam der große LKW, hat es abgeholt und ich bin in den nächsten Markt gelaufen und habe mir quasi wieder Dinkelmehl gekauft und habe mir gedacht, naja, also irgendwie die Zwischenstufe können wir doch vielleicht überbrücken.
Das war Aline Strohmenger. Sie hat aus diesem Impuls heraus die Direktvermarktung am Hof gestartet. Aber wie hat sie das tatsächlich umgesetzt und wie waren ihre Erfahrungen? Das erfahrt ihr im Gespräch nach dem Intro.
Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Biobauern. Ich bin Celine Grau, der Host des Podcasts. Heute geht es um die Direktvermarktung. Und dafür habe ich zwei Gäste. Zum einen Nina Berner. Sie ist Agrarökonomin und bei der Naturland Zeichen GmbH eben für die Hofverarbeitung und Direktvermarktung zuständig. Sie hat selbst schon Hofläden geleitet und weiß daher auch, worauf es ankommt. Schön, dass du da bist.
Ja, voll gerne. Ich freue mich, dass wir ja heute hier zusammen sind und gemeinsam über Direktvermarktung sprechen.
Und unser zweiter Gast ist Aline Strohmenger. Sie bewirtschaftet mit ihrem Mann Roland einen Biohof im Nebenerwerb in Unterfranken. So für die örtliche Einordnung, nördlich von Würzburg, ganz grob. 2021 haben Sie am Hof mit der Direktvermarktung gestartet. Schön, dass du da bist, Aline.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich gebe euch jetzt als Einstieg einen Satzanfang und ihr beendet diesen Satz einfach kurz und ehrlich. Beginnend mit dir, Nina. Ein wichtiger Grund, warum Direktvermarktung bei einem Betrieb funktioniert, ist?
Dass die Kundschaft kommt und die Produkte kauft.
Aline, Direktvermarktung ist für mich?
Eine Herzenssache, die ich mit Begeisterung mache.
Sehr schön. Dann wieder Nina. Wer in Direktvermarktung einsteigt, muss bereit sein für?
Eine ständige Weiterentwicklung und immer wieder zu schauen, was kann ich noch mal ändern, wo sind Trends. Also ja, nicht stehen bleiben.
Letzte Frage. Die größte Chance liegt für Betriebe oft in?
Die Kundschaft oder die Menschen wieder mal dahin zu bringen, was der Landwirt eigentlich leistet. Und ich sage immer wieder, es ist unglaublich, wie viel Wissen ein Landwirt haben muss, egal ob er den Betrieb von den Eltern übernommen hat oder ob er es gelernt hat. Aber es ist verrückt, was da für ein Potenzial ist, was keiner oder die wenigsten mehr wissen, was da eigentlich los ist.
Da ist natürlich jetzt spannend, Aline, zu sehen. Nochmal genauer. Deinen Betrieb, was macht ihr? Also was baut ihr an, dass wir alle Hörenden quasi mal abholen, was ihr macht?
Ja, genau. Also unser Schwerpunkt liegt hier am Betrieb im Ackerbau, den wir seit 2007 nach Naturlandrichtlinien eben auch machen. Und 2021 haben wir dann mit der Direktvermarktung von unserem Dinkel und Roggen angefangen, den wir eh schon immer angebaut haben. Und haben dann gesagt, wir würden das gerne bei unserem Hof belassen und da in die Direktvermarktung einsteigen von unserem Dinkel und Roggen.
Gab es auch einen konkreten Auslöser oder war das eher so ein Prozess, dass ihr vielleicht auch mit, weil da war ja kurz davor Corona und so, dass ihr dann gemerkt habt, da würde doch Direktvermarktung Sinn machen oder wie war das bei euch?
War tatsächlich so, es kam Corona. Ich war vorher noch in einem anderen Betrieb tätig und dann haben andere Landwirte um uns herum auch angefangen mit der Direktvermarktung und wir haben das so ein bisschen mitbekommen und haben dann gesagt, Mensch, es gibt immer mehr Direktvermarkter und vor allem die Verbraucher haben auch wieder mal Interesse. Die haben wieder mal rechts und links geschaut, was macht der Landwirt im Ort. Und das war alles so Impulse durch Gespräche zu sagen, würde uns auch interessieren, da wollen wir eigentlich auch mitgehen und kamen dann eben auf die Idee mit dem Getreide auch, weil das war jetzt ein Bereich, den gab es hier so noch nicht.
Also ganz klar auch der regionale Aspekt, dass ihr schon auch in der Region geschaut habt, was gibt es denn da schon in der Direktvermarktung?
Ja, genau.
Okay.
Wir haben außenrum die Höfe gesehen. Wir haben uns eh schon immer dafür interessiert, was machen die anderen Höfe, was bieten die an. Rindfleisch ist gängig, Eier, Bio-Eier. und haben dann eben überlegt, was könnten wir machen. Wir haben eben schon immer Schwerpunkt Ackerbau gehabt, hatten hier keine Tiere am Hof, weil wir es eben im Nebenerwerb machen und kamen dann darauf, das Ganze mit den Getreideprodukten abzudecken.
Nina, sind das so klassische Einstiegsgründe?
Ja, für den Start in die Direktvermarktung gibt es wirklich eine ganz große Vielzahl an Gründen, an Motiven. Oftmals kommt es vor, dass eine zweite Generation in den Betrieb einsteigt und man dann einfach auch ein zweites Einkommen benötigt. Oder die Betriebe sagen, wir wollen mehr Wertschöpfung auf dem Hof generieren und zum Beispiel unsere Produkte weiterverarbeiten und dafür dann einen Absatzweg finden, den es vielleicht da noch nicht gibt. Oder auch zu sagen, wir wollen unabhängiger vom Handel werden und unsere Preise da selbst bestimmen, also mehr in die Selbstbestimmung gehen. Für manche ist es auch wirklich wichtig, halt diesen direkten Kundenkontakt zu haben, einen Austausch zu haben, Feedback zu bekommen und nicht nur so alleine vor sich hinzuarbeiten und gar nicht so zu merken, auch wo die Produkte vielleicht landen. Genau, und manchmal bietet es sich einfach an, weil man hat da noch ein Gebäude irgendwo stehen, was man nochmal nutzen kann oder irgendwelche anderen Sachen. Nur man sagt, ach, ich probiere das jetzt mit der Direktvermarktung mal aus.
Aline, war das dann bei euch auch noch zusätzlich so der Punkt mit Kundenkontakt und also Räumlichkeit, dass da eh schon gewisse Gegebenheiten da waren, die es für euch ein bisschen einfacher in die Richtung gemacht haben? Oder war es wirklich so komplett von null mal schauen?
Nee, absolut. Also es war einmal das Gespräch mit Kunden, mit Freunden, mit Bekannten und die Räumlichkeiten, die dafür eben auch schon da waren, die es dann auch einfacher gemacht haben, das Ganze umzusetzen.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, ich bin ein Betrieb, der möchte jetzt starten. Nina, wie wären da so die Schritte, wie man starten könnte?
Also wenn ich jetzt anfangen möchte, dann ist es wichtig, ja selber sich so mal ein paar Fragen zu stellen und auch ganz ehrlich auf die Voraussetzungen zu schauen, die da sind. Wie jetzt zum Beispiel, welche eigenen Produkte kann ich anbieten? Was haben die auch für Bedürfnisse, sind die zum Beispiel kühlpflichtig oder nicht? Wie ist die Lage meines Betriebes? Ganz wichtig auch, welche Zeitkapazitäten haben wir denn überhaupt am Hof noch übrig für auch so Vermarktung?
Total.
Und auch sehr, sehr wichtig, was für persönliche Eigenschaften bringe ich auch mit? Habe ich so ein Unternehmertum? Bin ich kontaktfreudig? Bin ich technikaffin? Da einfach erstmal zu schauen, weil je nachdem, wie die Gegebenheiten sind, bieten sich einfach auch unterschiedliche Formen der Direktvermarktung an. Oder halt auch, ist es besser, nicht in die Direktvermarktung einzusteigen.
Ja, das stimmt. Darauf gehen wir ja jetzt dann auch nochmal genauer ein. Wann macht es wirklich Sinn und wann macht es vielleicht auch eher weniger Sinn? Aline, jetzt würde mich natürlich interessieren, wie habt ihr angefangen? Also wie kannst du uns da mal abholen? Wie waren so die ersten Schritte? Was war herausfordernd? Was war vielleicht auch hilfreich? Genau.
Ja, das war tatsächlich sehr spannend. Erstmal stand man da, also was können wir machen? Dann kam eben die Entscheidung für Getreide. Aber ist es auch wirklich so, dass den Dinkel, den wir hier anbauen oder den Roggen, ist der, kann man den verbacken? Gelingt es bei jedem, bei der Hausfrau? Ist jedes Mehl das gleiche? Oder verkalkulieren wir uns da jetzt völligst? Und nachdem ich ein sehr kontaktfreudiger Mensch bin und glücklicherweise auch bei allen Türen, wo ich vorsichtig angeklopft habe, immer wieder Hilfe bekommen habe oder Informationen, konnte ich mich dann so langsam Stück für Stück dahin durchbeißen. Ich musste mir natürlich viele Notizen machen, musste mir vieles merken, das ist auch heute noch so. Aber kleiner Schwenk zum Kollegen, der Stefan Fee von Naturland, der hat, glaube ich, vor 5 Jahren sich irgendwann mal gedacht, schon wieder ihre Nummer auf meinem Display. Genau, aber es war sehr hilfreich, weil ich war ja unwissend. Also wir haben zwar seit 2007 das Getreide angebaut, dann kam der große LKW, hat's abgeholt und ich bin in den nächsten Markt gelaufen und habe mir quasi wieder Dinkelmehl gekauft und habe mir gedacht, naja, also irgendwie die Zwischenstufe können wir doch vielleicht überbrücken. Und so musste man sich dann quasi über verschiedene Stellen durchbeißen, um zu wissen, wie kommt denn jetzt mein Dinkel vom Acker in die Tüte. Mhm. So, und da habe ich quasi alle Unternehmungen oder alle Hebel in Bewegung gesetzt, habe da ganz viel nachgefragt und ja, mit Erfolg, Gott sei Dank.
Das heißt, du hast da eben deinen regional zuständigen Berater gefragt, aber auch andere Direktvermarkter schon, also die, wie die es halt so angegangen sind auch, oder?
Ja, genau. Also ich habe mit anderen Direktvermarktern gesprochen, mit dem Berater, habe auch eine Mühle angerufen, bei einer Getreidemühle. Mhm. Der Dinkel ist ja das Besondere mit dem Spelz, der braucht so viele Schritte nach dem Ernten, bis er dann überhaupt mal zu Mehl verarbeitet ist, und das alles musste ich mir erstmal, die Informationen erstmal beschaffen, genau, um dann zu wissen, wie ich vorgehen kann.
Ja, Wahnsinn. Das ist schon gut, wenn es da jetzt zukünftig immer mehr dann auch an Unterstützung gibt, eben auch durch Nina, die ja da extra auch zuständig ist für den Bereich, um das nochmal anders abzudecken. Genau. Jetzt der aktuelle Stand. Was verkauft ihr jetzt in dem Laden? Sind es nur eigene Produkte oder eben auch von irgendwie Kooperationspartner in der Gegend?
Genau, also in meinem Selbstbedienungsladen verkaufe ich unsere Getreideprodukte als Mehle, Grieß, und dann eben noch von anderen Betrieben außenrum habe ich mir Bio-Eier mit dazu genommen, Kartoffeln, Nudeln, um so ein bisschen die Produktvielfalt zu erweitern für die Kunden, die auch kommen, dass sie nicht nur wegen meinen Sachen anfahren, sondern auch gleich andere Betriebe damit unterstützen können, indem sie einmal zu mir kommen und nicht an verschiedene Höfe fahren müssen.
Ja, ein total guter Gedanke, und man kennt es ja auch von sich. Man mag Läden potenziell mehr, wenn man mehr an einem Ort abholen kann und nicht so von Haus zu Haus gehen muss. Aber bist du dann da selber auf die Idee gekommen oder war das auch eine Rückmeldung von Kundinnen?
Das war von Anfang an für mich klar. Mhm. Beim Getreide und beim Mehl ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich weiß ja nicht, wen hole ich ab.
Ja.
Und meine, so wie ich das mache, so gibt's es ja hier im Umkreis erstmal noch nicht großartig. Dann muss ich natürlich die Hausfrau erstmal überzeugen, dass sie jetzt vielleicht auch mal das Dinkelmehl bei mir kaufen könnte.
Ja.
Ich biete ihr zusätzlich an, es gibt ja auch noch Eier und Kartoffeln, die du von anderen Höfen im Umkreis von 5 Kilometern hier erhältst. Also du unterstützt direkt bei mir wirklich auch die Bauern vor Ort und kannst mal hier so ein Mehl von mir ausprobieren. Und ja, das habe ich dann eigentlich schon im eigenen Interesse so zusammen verpackt. Ja.
Mhm. Hast du da auch gemerkt, weil ich habe jetzt auch gesehen, du machst auch immer wieder mal Backmischungen, also dass du wirklich möglichst quasi vorbereitet, was ja auch total im Trend ist. Die gehen wahrscheinlich auch recht gut, oder? Oder wie bist du da auch drauf gekommen?
Da habe ich im Internet tatsächlich ein bisschen recherchiert, weil man auch, oder auch in den Geschäften, weil man immer wieder mal Backmischungen sieht. Es war erstmal ein bisschen befremdlich. Mhm. Aber ich habe es dann ausprobiert, und das Wichtige ist immer, man macht Probierstücke für die Kundschaft.
Ja.
Und sobald die das einmal getestet haben und feststellen, wie gut das es schmeckt, dann kaufen die die, genau. Das war dann so, ja.
Jetzt hast du ja quasi die Zielgruppe Hausfrauen angesprochen. Da wäre es natürlich jetzt auch spannend zu wissen, wo liegt euer Selbstbedienungsladen wirklich?
Ja, also der Ort Gräfendorf, wo wir wohnen, der ist sehr ländlich. Die nächstgrößeren Städte sind 10 bis 12 Kilometer entfernt. Also nächstgrößeren Kleinstädte. Und der Ort Gräfendorf hat aber noch ein paar Nachbarorte, die auch alle sehr klein sind. Also wir sprechen hier von Eidona-Zahlen von stellenweise 120 Einwohner pro Ort oder jetzt Gräfendorf so an die 800. Ja, also es ist alles noch sehr klein hier.
Und dann auch wenig touristisch, oder habt ihr da irgendwie so, dass da ein Radweg durchgeht bei euch oder genau?
Doch, ja, tatsächlich. Touristisch ist es eigentlich, wird es am Wachsen, würde ich es nennen, ja. Also wir bekommen immer mehr Touristen, und es liegt an der Saale mit einem tollen Radweg. Und da kommen dann ab Ostern, spätestens Pfingsten, dann schon einige Urlauber durch. Campingplatz ist in der Nähe.
Ah, genau. Sehr gut. Nina, da würde mich natürlich auch interessieren, was deine Einschätzung dazu ist zum Standort, wie entscheidend der auch sein kann, eben, wie ich jetzt meinte, vielleicht Nähe zu, dass da irgendwie ein Fahrradweg durchgeht oder irgendwas, wenn man schon ländlich liegt. Ich glaube, die meisten können schon einschätzen, okay, wenn man in Stadtnähe ist, ist sowas potenziell vielleicht ein bisschen einfacher, aber es ist mittlerweile auch woanders möglich. Oder wie siehst du das?
Genau, also der Standort ist ein sehr entscheidender Faktor, aber es gibt da dann auch ja die unterschiedlichen Formen der Direktvermarktung und eigentlich halt auch für die unterschiedlichen Standorte dann Möglichkeiten. Wenn ich jetzt irgendwie marktfern, sagt man, also etwas abgelegener bin, dann ist vielleicht der Online-Shop irgendwie geeigneter. Oder ich fahre zu Märkten in den nächsten Ort, um meine Produkte dort an die Kundschaft zu bringen. Wenn wir jetzt von ja so Selbstbedienungsständen sprechen, dann eignet sich das schon eher an Orten, die stärker frequentiert sind, wie wir es jetzt auch hatten. Ne? So Radwege sind zum Beispiel auch gut, außer wenn ich jetzt zum Beispiel hauptsächlich Kartoffeln vermarkte in großen Gebinden und ich liege dann an einem Radweg, macht die Vermarktung nicht so viel Sinn. Da ist es dann praktischer, wenn ich Kartoffeln habe, dass ich halt schaue, bin ich an einem Ort, wo man halt auch gut mit dem Auto parken kann, damit dann halt da auch die schweren Sachen eingepackt werden können und mitgenommen werden können. Und wenn ich jetzt an einem Radweg bin oder in einem touristischen Ausflugsgebiet, dann schaue ich vielleicht, kann ich auch noch ein paar Zusatzprodukte wie Getränke, Erfrischungssachen oder was für eine kleine Brotzeit oder so anbieten.
Ja, total. Das sind nochmal auch gute Tipps und Ideen dazu. Es sind ja jetzt gewisse betriebliche Voraussetzungen, die irgendwie da sein müssen, wie wir jetzt den Standort auch schon angesprochen hatten. Aber also die Person, die die Direktvermarktung umsetzen soll, sollte ja auch eine gewisse Persönlichkeit mitbringen. Was würdest du da sagen, was menschlich, charakterlich hilfreich ist, wenn man Direktvermarktung starten möchte?
Ja, ich würde da vielleicht sogar ein bisschen weitergehen. Also das eine ist charakterlich, aber auch so, ich finde so als Direktvermarkter, Direktvermarkterin muss man einfach so viel noch machen. Oftmals ist man ja im Ursprung Landwirt, Landwirtin und dann kommt auf einmal noch so ganz viel anderes dazu, die Vermarktung und das bedeutet dann Produktkenntnisse, betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Organisationstalent, vielleicht sogar Mitarbeiterführung. Und dann aber auch halt genau das Charaktere, dass man halt mit Leuten, bei den meisten Formen, jetzt nicht bei allen Formen, aber halt mit Menschen dauernd in Kontakt ist, ne? Und das irgendwie auch mögen muss. Und auch, dass Menschen zum Beispiel viel auf dem Betrieb sind, wenn man jetzt die Vermarktungsstelle auf dem Betrieb hat. Und da einfach ein nicht menschenscheu zu sein.
Ali, du meintest ja jetzt schon, du würdest dich als eher kontaktfreudigen Menschen beschreiben. Gab es denn da trotzdem was, was du lernen musstest?
Ja, genau. Also bei der Gründung war es schon schön, dass man viel positives Feedback bekommen hat aus dem Freundeskreis, im Ort. Die Bürger kamen auf einen zu und haben gesagt, Mensch, super, dass ihr das macht. Und trotz allem habe ich immer wieder gesagt, nicht nur loben, ich nehme auch gerne Kritik an, positiv und negativ. Ihr könnt mir auch gerne sagen oder Vorschläge bringen, was kann ich besser machen. Und es gibt natürlich auch mal Kunden, die sagen, sie finden es nicht gut oder denen passt irgendwas nicht. Und auch damit muss man umgehen können.
Das stimmt. Das ist super wichtig, weil die ja durchaus immer wieder kommen kann, so eine Kritik. Und manche können das vielleicht besser vermitteln, andere sind da ein bisschen direkter und damit so ein bisschen lernen umzugehen. Sehr wichtig. Wenn wir davon ausgehen, okay, die charakterlichen Eigenschaften sind da, das klingt ja erstmal gut, aber gibt's dann im Gegenteil auch was, wo ihr ganz klar sagt, eben entweder aus betrieblicher oder persönlicher Sicht, da sollte man es lieber lassen. Also genau, vielleicht Nina wieder beginnend.
Genau, das eine hatten wir ja schon, so, ne, diese persönliche Sache. Also wenn ich es jetzt einfach bevorzuge, ganz alleine vor mich hinzuarbeiten und dann nicht gestört zu werden und auch keinen Kontakt zu wollen, ist das eine. Und das andere ist aber auch, wenn ich merke, das sind jetzt einfach keine zeitlichen Kapazitäten da am Betrieb und wir haben auch nicht die Möglichkeiten, jetzt jemanden das auszulagern, ne, und extra jemanden dafür einzustellen oder so. Dann ist es ungünstig, wenn man zum Beispiel schon in einer finanziellen Schieflage ist oder da gerade so Schwierigkeiten hat und dann zu sagen, die Direktvermarktung soll es jetzt retten, ist auch keine gute Voraussetzung, um zu beginnen.
Was natürlich auch wichtig ist im weiteren Verlauf, ich bin mir vom Standort sicher, ich kann mir vorstellen, ich habe Lust auf Kundenkontakt. die rechtlichen Vorgaben. Das ist für viele eine riesen Hürde, die nochmal anzugehen. Da muss man genau auch viel eben hinterher telefonieren, Mails und so weiter. Wie seid da ihr vorgegangen, Aline? Habt ihr da Unterstützung bekommen?
Ja, zu Beginn war natürlich die Frage, was kann ich, was darf ich und was möchte ich dann? Mhm. Die Fragen waren immer wieder zu klären und der erste Anlaufpunkt war auch der Bayerische Bauernverband, aber nebenbei auch Landratsamt, weil ich ja auch Lebensmittel in den Verkehr bringe, die ich zwar selber produziere, aber dann auch auf die Ämter zugehen musste, die Verwaltungsgemeinschaft hier. Also ich habe dann, und der Steuerberater, das waren so die Punkte, die ich alle erstmal kontaktiert habe.
Und gab es da dann irgendwas Überraschendes, also was entweder total umständlich war oder was total überraschend einfach war?
Erstmal kam das Landratsamt, beziehungsweise in dem Fall war es auch das Gesundheitsamt. Ich hatte da einen sehr netten Kontakt und die waren auch von meiner Idee angetan und kamen dann tatsächlich auch zu uns auf den Hof mit dem Veterinäramt, weil wir parallel auch ab und an Biohähnchen halten und auch schlachten. Das heißt, wir haben einen Schlachtraum gebraucht, der musste allen Vorgaben entsprechen. Und ich habe für mein Getreide aber natürlich auch einen Abpackraum gebraucht und bin dann mit den zwei Damen bei uns über den Hof und wir haben uns alles angeschaut und es war relativ schnell umsetzbar. Das war auf jeden Fall möglich, ja. Mhm. Genau, ich muss immer beachten, wenn ich Dinge zukaufe von den anderen Höfen, das hat mir dann der Steuerberater eben mit auf den Weg gegeben, man darf gewisse Umsatzgrenzen nicht überschreiten zu dem, was man selber produziert und verkauft, solange man im landwirtschaftlichen Betrieb bleibt und kein Gewerbe anmeldet. Und ja, genau, das war vom Steuerberaterseite her. Mhm. Ja, das waren jetzt mal so die wichtigsten. Ah, und die Etiketten, also wie gestalte ich meine ganzen Produktetiketten? Das war auch noch so mal eine Hürde für mich, wo ich abklären musste, was muss aufs Etikett, was darf aufs Etikett, und musste mir da auch ja viele Informationen holen. Da geht's um Schriftgrößen, um Gesundheitsangaben, die man nicht machen darf. Da bin ich auch am Anfang natürlich erstmal mit ein paar falschen Etiketten an den Start gegangen und wurde dementsprechend aber dann auch wieder informiert, wie man es richtig macht. Ja.
Ja, das klingt schon sehr, sehr aufwendig leider. Nina, hast du da noch allgemeine Tipps aus der Erfahrung, aus wie du es halt mitbekommen hast bei anderen Betrieben, was diese rechtlichen Vorgaben angeht, wie man da am besten vorgeht?
Ja, also in der Direktvermarktung gibt es schon eine ganze Reihe an rechtlichen Vorschriften oder rechtlichen Rahmenbedingungen. Das kann einen schon erschlagen. Aber es gibt da auch einige Hinweise so auf Broschüren, auf was man achten muss. Man ist da jetzt auch nicht ganz mit alleine und kann dann halt auch um Hilfe fragen und Informationen dazu bekommen. Und was ich aber ganz gut finde und wie du es auch gemacht hast, Aline, ist einfach dieses proaktiv dann auch hin auf die entsprechenden Stellen hinzugehen und zu sagen, das und das habe ich vor. Am besten auch schon mit einer Idee, also das konkreter und nicht nur so, ich möchte das, was soll ich jetzt machen, sondern schon sagen, so, okay, ich möchte das und habe mir das und das überlegt und passt das so, ne? Dass man da einfach in eine Abstimmung rechtzeitig geht. Und ehrlich gesagt hängt es aber auch da wieder so ein bisschen vom Typ Menschen ab. Also es gibt welche, die wollen es alle ganz, ganz, ganz genau machen und alles genau abklären. Und dann gibt's andere, die sagen, ja, wenn ich jetzt zu viel frage, dann kriege ich auch zu viel Vorschriften und dann lassen sie es einfach erst mal laufen und gucken, bis dann halt jemand was sagt. Für andere ist das nicht aushaltbar und die haben dann unruhige Nächte, ne? Also da muss man dann auch ein bisschen selber sehen, was bin ich für ein Mensch, und ich rate zur rechtzeitigen Absprache.
Ja, total, die eindeutig für ruhige Nächte sorgt, diese Variante. Ihr macht ja diesen Selbstbedienungsladen, Aline. Und jetzt klingt es ja total super easy, weil Selbstbedienung, da muss ich ja nichts machen und das klingt einfach. Aber wie war das eurer Erfahrung nach oder wie ist es eurer Erfahrung nach mit diesem Selbstbedienungsladen?
Es ist total super. Also ich hatte kürzlich erst wieder einen Markt und auf jedem Markt kommen neue Kunden, die mit mir ins Gespräch kommen und ach, wo seid ihr und wann habt ihr immer geöffnet? Und wenn dann meine Antwort kommt, 7 Tage die Woche, sie können kommen, wann sie möchten. Ach, das ist ja schön. Ich gebe dann den Kunden immer noch den Tipp, weil wir ja sehr ländlich sind. Wir haben schöne Wanderwege, wir haben einen Wasserfall in der Nähe. Dann können sie das mal mit einem Sonntagsausflug verbinden und können trotzdem noch bei uns einkaufen gehen. Und das freut wirklich ganz viele. Also das war absolut die richtige Entscheidung. Ja.
Ja, da ist irgendwie auch ein Trend hin von möglichst frei da reingehen zu können und keine fixen Zeiten zu haben. Aber kannst du das bestätigen, Lina, dass das wirklich überall und immer so einfach läuft? Oder gab es da auch schon Fälle, die du mitbekommen hast, wo es wirklich auch am Anfang ganz schön holprig war und im Vergleich zum klassischen Hofladen mit Personen können ja verschiedene Themen aufkommen?
Ja, wo ich einfach nochmal drauf hinweisen möchte, ist, dass viele halt denken, also Selbstbedienungsladen, ne, denken viele halt auch, das läuft von allein. Und das jetzt unabhängig, ob das gut läuft oder nicht läuft, nicht so gut läuft, ne, und das ist jetzt super schön, wenn das gut läuft, so soll es ja auch sein. Aber die Sache ist halt, es läuft nicht von allein, auch beim Selbstbedienungsladen. Und das vergessen einige, gibt es halt doch eine Reihe an Aufgaben zu tun und das schluckt dann doch auch Zeit. Und gerade wenn es super läuft, was ja richtig toll ist, bedeutet das aber auch zum Beispiel häufiges Auffüllen der Produkte. Das heißt, man muss öfter dahin gehen, die Produkte wieder nachfüllen. Manche haben den Selbstbedienungsstand nicht auf dem Hof, dann musst du die Anfahrt noch einplanen. Dann haben manche vielleicht an 2 verschiedenen Stellen Selbstbedienungsläden. Dann wird der Weg nochmal weiter. Die Abrechnung, Kasse machen, nicht zu vergessen, ne, dass man, wenn man jetzt gerade auch noch Bargeld hat, auch eigentlich täglich das Geld entnimmt. Sauber machen, ganz wichtig. Die Leute wollen auch schon, dass es sauber und ordentlich ist. Ich empfehle auch immer, das noch irgendwie eine persönliche Note zu geben, das irgendwie schön zu machen. So, und jetzt sind wir schon bei einer Reihe an, und dann auch noch Kommunikation, darauf hinweisen, Werbung. Also ne, da kommt schon doch einiges, genau. Was man erstmal bei dem Begriff Selbstbedienung denkt. Es läuft ja vielleicht von ganz alleine. Und ich glaube, Aline, da hattet ihr auch so ne die Erfahrung. Ihr müsst ja auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Zeit du da aufbringst täglich oder in der Woche, um da einfach auch das am Laufen zu halten.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein mehrfach täglicher Gang in den Hofladen. Manchmal umsonst, weil doch noch alles dort steht. Ganz oft ich muss schnell wieder auffüllen. Also es gibt keinen Tag, an dem ich nicht mindestens 2 bis 3 Mal in den Hofladen geschaut habe. Und eben auch, ja, ich lege großen Wert darauf, dass der Hofladen für jeden Kunden, der den Hofladen neu betritt, schön ausschaut, dass er ordentlich und sauber ist. Dass der Kunde die Regale vollgefüllt auch sieht, finde ich absolut wichtig. Genau, dass nirgendwo eine Lücke ist, sondern dass jeder Kunde alles einkaufen kann, was wir auch im Sortiment haben. Dass das Wechselgeld immer aufgefüllt ist. Also meine Vertrauenskasse ist fest angeschraubt und verschlossen. Man kann nur über einen Schlitz sein Geld reinschmeißen und hat nebendran ein kleines Kästchen, wo man sich Wechselgeld rausnehmen kann. Auch das muss immer wieder aufgefüllt sein. Wäre ärgerlich, wenn ein Kunde irgendein Produkt nicht kaufen kann, weil das Wechselgeld nicht reicht. Genau, und da schaue ich 3 Mal am Tag danach.
Ja, und guckst auch, dass die halt eine gutes Einkaufserlebnis haben, eine gute Erfahrung machen, weil einmal kommen und die Produkte sind nicht da, die gewünscht sind, dann kommt man nicht wieder. Ne? So, und
genau, das habe ich mir von Anfang an vorgenommen oder auf die Fahne geschrieben, dass das immer bestückt sein muss. Ich habe Rezepte mit aushängen, ich dekoriere nach den Jahreszeiten den Hofladen, einfach, dass der Kunde immer wieder sagt, ach, das ist aber ganz nett. Aktuell habe ich ein schön, dass du da bist, Samenpäckchen zum Aussäen einer Blumenwiese in den Hofladen geschrieben, mit einer persönlichen Note für unsere lieben Kunden, ein kleines Dankeschön. Und die haben großen Absatz.
Das glaube ich, ja. So eine persönliche Note ist da schon wichtig. Ich denke vor allen Dingen eben bei den Selbstbedienungsläden. Jetzt vom Arbeitsaufwand nochmal ganz konkret. Wenn wir jetzt eine Woche anschauen, wie viel Zeit steckst du da rein? Also in Stunden, wenn du das circa sagen kannst.
mit allem, also von Anfang nicht nur den Hofladen, dass er schön aussieht und immer gut bestückt ist, sondern auch bis die Produkte hofladentauglich sind, abgepackt sind, ist mein Arbeitsaufwand etwa 15 bis 20 Stunden pro Woche. Mhm.
Da ist jetzt aber auch die Aufbereitung und so noch dabei. Genau. Und Abpacken und Etikettierung und so.
Genau. Ja, weil das fertige Produkt und den Hofladen überwachen, das ist dann die schöne Endarbeit. genau, aber bis es soweit ist, braucht es viele Schritte vorher. Ich mache tatsächlich noch viel mit Hand. Auch meine ganzen Etiketten beklebe ich auf den Tüten selbst. Und die müssen gedruckt werden, die müssen entworfen werden, die müssen geklebt werden. Dann kommt eben Getreidemehl, was auch immer, in die Tüten. Das muss gewogen werden, genau, verschlossen, gelagert und dann in den Hofladen transportiert. Der, ja.
Mit diesen Stunden oder diesem Arbeitsaufwand muss man als Direktvermarkter einfach rechnen. Natürlich je nachdem, welche Form, ob es jetzt ein Automat ist oder ein Hofladen, wie auch immer. Aufwendiger, weniger aufwendig, aber das Ganze, wie du es auch angesprochen hast, mit dem, bevor es im Hofladen ist, müssen die Sachen ja auch abgepackt werden und so weiter. Jetzt würden wir zu einem Thema kommen, mit dem hoffentlich noch nicht so viele konfrontiert waren, aber mich würde es natürlich jetzt interessieren, ob du damit schon konfrontiert warst. Diebstahl ist natürlich je nach Lage des Vermarktungshäuschens oder Hofladens einfacher, schwieriger. Jetzt ist bei euch der Selbstbedienungsladen am Hof. Wenn das jetzt, wie Nina auch schon gesagt hat, eher irgendwo außerhalb ist, kann man sich vorstellen, dass es ein bisschen einfacher ist. Wart ihr da schon mal betroffen?
Also einmal wurde die Kasse in der Nacht aufgebrochen tatsächlich, ja, genau.
Ihr habt kein irgendwie Kartensystem, sondern nur Bargeld.
Genau. Ich habe ein Kartensystem auf den Märkten, wenn ich bin oder wenn ich persönlich vor Ort bin, bei meinem Brotverkauf, den ich zweimal im Monat habe, dann gibt es die Möglichkeit, per Karte zu zahlen. Aber das meiste läuft über die Bargeldkasse. Okay. Und um es den Dieben schwer zu machen, war die Gott sei Dank geleert. Also wir haben wirklich keinen großen Schaden und keine Verwüstung vorgefunden, sondern lediglich den Blick in die leere Kasse.
Okay, ja, immerhin. Ja. Also was heißt immerhin? Aber genau, das Ausmaß könnte noch viel, viel größer sein an der Stelle. Nina, gibt es da grundsätzlich noch weitere Möglichkeiten, sich vor Diebstahl zu schützen? Hast du da noch weitere Tipps?
Genau, also vor Diebstahl und Vandalismus, genau, das kann jeden treffen. Es gibt jetzt nicht die Garantie, aber es gibt so ein paar Faktoren, die das vielleicht schwieriger machen oder ein bisschen beeinflussen. Das eine hattest du jetzt auch gerade ein bisschen angesprochen, ist der Standort. Also wenn das auf dem Betriebsgelände ist, einsehbar vom Wohnhaus zum Beispiel auch, oder da einfach viel Publikumsverkehr oder viel Menschen unterwegs sind, das hemmt auf jeden Fall, das ist sicherer, als wenn der Selbstbedienungsstand, Hofladen, Automat jetzt irgendwie ganz abgelegen liegt. Eine gute Beleuchtung ist auch nochmal wichtig. Und dann kann man mit Kameras arbeiten, die schützen schon oder schrecken ab. Manchmal reichen da auch einfach Kamera-Attrappen. Und dann gibt's so aus der Psychologie auch noch so ein paar Tipps. Das heißt, zum Beispiel mit Spiegeln zu arbeiten, dass wenn man sich dann selbst sieht, steigt ein bisschen die Hemmschwelle, da irgendwie was zu klauen oder auch zu beschädigen. Oder mit Bildern arbeiten, wenn man so Gesichter sieht, fühlt man sich irgendwie beobachtet. Und es heißt auch, dass Sauberkeit und wenn es jetzt sauber und ordentlich ist, dass das auch nochmal die Hemmschwelle ein bisschen hebt.
Ja, das sind ja wirklich gute und relativ einfach umsetzbare Tipps. Also gerade Sauberkeit, das klingt auch irgendwie ein bisschen witzig, weil eigentlich denkt man, das ist so die Grundvoraussetzung, wenn ich da was direkt vermarkten möchte, dass es so gewissermaßen ordentlich aussieht. Aber es ist nochmal ein guter Appell, vielleicht dahingehend auch, das nochmal mehr zu gucken, weil dann vielleicht auch Thema Diebstahl ein bisschen unattraktiver ist.
Genau, und dann wollte ich dann noch ergänzen, die Möglichkeit halt mit Kartenzahlung, also es gibt jetzt auch viele Betriebe, die das ausschließlich mit Kartenzahlung machen, einfach weil dann gar kein Geld vorhanden ist, was geklaut werden könnte. Da muss man ein bisschen abwägen, wie ist meine Kundschaft, ist die bereit, halt nur mit Karte zu zahlen, oder ist es da auch wichtig, dass man halt noch die Möglichkeit zur Bargeldzahlung anbietet? Und was ja auch eine Entwicklung ist, dass es so Selbstbedienungshofläden mit Zugangskontrolle gibt, wo du halt dann nur durch die EC-Karte oder eine App überhaupt den Verkaufsraum betreten kannst. Und das schützt natürlich auch nochmal vor Diebstahl. Und ist in einigen Gegenden, wo einfach Diebstahl weit verbreitet, was heißt verbreitet, aber es gibt einfach Gegenden, wo das wirklich häufiger vorkommt, da gibt es einfach viel mehr Überlegungen, da jetzt auch so Zugangskontrollen darauf umzusteigen.
Da macht es auf jeden Fall Sinn. Ja, Aline, ergänz gern.
Genau, also ich habe es bei mir eben auch festgestellt, der Diebstahl so und am Tag, das hatte ich jetzt vorhin natürlich ein bisschen falsch auch interpretiert, mit, dass in der Nacht mal einer da war, aber unterm Tag bei den Produkten bei uns, eben weil wir die Gegebenheit haben, dass bei uns wirklich viel Publikumsverkehr ist, wir sind eng besiedelt, um unseren Hofladen rum befinden sich 3 Häuser, da mag ich es fast komplett ausschließen, vielleicht mal, dass irgendein Produkt nicht bezahlt ist, aber zu 95% findet bei mir kein Diebstahl statt, ja, genau. Und was ich noch wichtig finde, ist immer, dass die Produkte selbst auch mit einem Preis ausgezeichnet sind. Ich klebe auf jedes Produkt selber ein Preisschild, weil das, finde ich immer, ist auch nochmal eine Hemmschwelle, das einfach mitzunehmen, wenn ich genau den Preis am Produkt oben sehe. Dann kann ich nicht sagen, weiß nicht, was es gekostet hat.
Da sind wir wieder bei der Psychologie.
Das ist die Psychologie, genau. Ja.
Nina, du hast schon ein bisschen auch das Kundenklientel gerade schon angesprochen, anhand dessen man auch ein bisschen schauen muss, welche Zahlungsmethode macht Sinn. Welche Kunden habt ihr denn da so? Also wie viele Kunden habt ihr ungefähr, Aline, wenn du das sagen möchtest? Und wo kommen die so her? Also vom Radius als Einschätzung.
Also Radius als Einschätzung geht wirklich bis zu 50 Kilometer um den Hofladen rum. Ich habe Kunden, die machen Großbestellungen, schicken mir das vorher per WhatsApp zu. Mhm. Ich richte alles, das steht dann parat. Die Kundin kriegt vorher dann noch den Preis genannt, was sie mir bezahlen muss. Und dann ist da eine einfache Übergabe. Genau. Ich habe viel Stammkundschaft auch hier außenrum, die einfach über Kurse auf mich aufmerksam werden, Brotbackkurse. Genau, also ich würde sagen, ja, 200 bis 300 Kunden. Die Zahl ist wirklich schwierig einzuschätzen, mindestens.
Ja, alles gut, nur so als Tendenz ist es ja schon mal auch ganz spannend mit den 50 Kilometern. Also das finde ich auch schon mal einen spannenden Radius, den man vielleicht, wenn man damit starten möchte, auch mal schauen kann, so, was ist denn da so drumrum, wie viel gibt's denn da, dass man das so ein bisschen abschätzen kann, wie realistisch ist es da, dass ich gewisse Kunden noch abgreifen kann. Da würde mich natürlich jetzt interessieren, wie greift ihr eure Kunden ab? Also wie habt ihr das Marketing aufgebaut? Wie ist die Kundenkommunikation?
Also der Start war sehr pragmatisch. Mein Mann hat irgendwann mal gesagt, ich sehe hier nur noch Mehl und Getreide, das irgendwie ausprobiert werden muss, ob es backfähig ist. Und dann kam so Schritt für Schritt alles. Ich hatte im Fundament schon die Idee oder das Wissen, dass das alles gut werden kann. Und wenn ich jetzt Mehl und Getreide anbaue, ja, was kann ich denn damit eigentlich alles machen und wo kann denn da die Reise hingehen? Im Hinterkopf hatte ich das schon. Ich habe nur immer großen Wert drauf gelegt, dass ich langsam das Wachsen anfange, weil ich mir ja auch über die ganzen Investitionen und den Arbeitsaufwand damals noch nicht bewusst war und auch nicht darüber, was dürfe ich überhaupt? Ich bin zwar Landwirt, und ein Landwirt wird bei jeder Person eigentlich 3-mal am Tag benötigt. Jeder hat Hunger und Durst. Aber was darf ich jetzt eigentlich machen? Mhm. Man geht mit Lebensmitteln um. Und somit habe ich langsam angefangen. Und dann kamen Kanäle wie WhatsApp. Damit habe ich als allererstes die Kundschaft mitgenommen. Ich habe im Status angefangen, so ein bisschen unseren Hof zu präsentieren. Auch da kam dann wieder gute Rückmeldung von den Kunden. Mensch, das macht so einen Spaß, euch damit zu erleben. Wir wussten ja gar nicht, was ihr alles macht, was die Bauern so alles machen. Und so kam es dann, dass ich den WhatsApp-Status immer mehr dafür quasi verwendet habe und was ich heute auch vollumfänglich mache. Mein Status sehen 300 bis 400 Leute, dass ich den dafür verwende, was ist eigentlich auf dem Hof los. Nicht täglich, das nervt die Kunden dann auch irgendwann und man überblättert's, sondern den Jahreszeiten entsprechend. Mhm. Ja. Das war so der erste Kanal. Dann habe ich auch WhatsApp bietet diesen Broadcast an. Das ist dann so eine Exklusivbenachrichtigung für unseren Brotverkauf, für unseren Hähnchenverkauf, dass einfach die Kunden ja wie eine Art Stammkunden sind, die dann immer wieder die Möglichkeit haben, mit mir in Kontakt zu treten. Mhm. Das kam als nächstes. Dann habe ich, Instagram ist natürlich wahnsinnig wichtig. Auch da musste ich mich dann irgendwann mal reinfuchsen und habe mir gedacht, okay, damit erreicht man doch nochmal mehr Menschen. Und eine ansprechende Internetseite, die immer aktuell gehalten wird, ist ganz wichtig. Davor hatte ich noch eine Google-Listung tatsächlich gemacht. Also ich habe mich bei Google auch angemeldet, dass man uns per Google Maps abrufen kann, dass man uns bewerten kann, dass man uns einfach sieht, weil ich immer von mir ausgegangen bin, ich nutze selber ganz viel und dann muss ich auch den Betrieb hier präsentieren. Und musste dann auch nochmal wirklich einen großen Batzen Geld in die Hand nehmen für eine ordentliche Internetseite, die mit allen rechtlichen Sachen abgedeckt ist, dass ich da keine Schwierigkeiten kriege. Da geht es ja auch um Bildrechte, um Tonrechte. Davon habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt. Also habe ich mir jemanden gesucht, der davon eine Ahnung hat. Und der davon eine Ahnung hat, der verlangt natürlich auch viel Geld. Aber in den sauren Apfel muss man auch mal beißen. Mhm. Aber man braucht eine ansprechende Internetseite und die auch immer aktuell gehalten ist mit allen Terminen. Ich sitze im Januar da und gebe die kompletten Termine fürs Jahr durch, ja. Wann unser Brotverkauf ist, Hähnchenverkauf. Und ja, dass die Kunden quasi immer wieder sehen, da wird was gemacht, da passiert noch was, ne? Und die ganzen Kanäle zusammengefasst bediene ich eigentlich, ja, ständig Flyer, auch ganz wichtig, einen ansprechenden Flyer vom Hof. Das sind alles so die Werbekanäle. Das merke ich auch bei vielen Standkunden auf den Marktständen, dass die dann eben die Flyer mitnehmen, weil immer wieder kennt jemand jemanden, der sein Brot selber backt, der eine Weizenunverträglichkeit hat und wir haben jetzt Dinkel. Und dadurch wird es auch immer wieder weitergegeben. Mhm. Genau, somit erreiche ich eigentlich schon viele Kunden, ja.
Genau, auch die Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ist das Beste.
Aber man hört ja jetzt schon auch raus, es ist sehr viel Arbeit, was das angeht auch noch, die ganzen Plattformen quasi zu bestücken und immer aktuell zu halten. Nina, noch ein Kommentar dazu. Das ist schon, also ich kenne auch ein paar Direktvermarkter, das ist ja eigentlich schon mit eins der wichtigsten Sachen. Wenn ich da nicht mehr dahinter bin, dann kann da schon schnell auch mal was einbrechen, wenn ich halt nicht so einen großen Stammkundschaft habe, oder?
Von den Kommunikationsmaßnahmen, wie man so schön sagt, oder um auf sich aufmerksam zu machen, finde ich schon mal ganz wichtig, auch was du schon gesagt hattest, Aline, so einen Google-Eintrag, Unternehmensprofil, weil damit einfach viele Leute ja auch suchen, wo können sie in der Nähe irgendwie einkaufen und auch so Hinweisschilder zu machen, um einfach zum Betrieb irgendwie zu finden. Ich finde, das sind so anfängliche Must-Have. Und dann ist es schon auch so ein bisschen ein Abwägen, wie doll mache ich jetzt gleich am Anfang auf mich aufmerksam? Oder wie du das jetzt auch gemacht hast, ne, erstmal so einen stillen Einstieg. Ich probiere das erstmal und guck, wie was läuft und habe noch nicht gleich diesen ganzen BesucherInnen-Ansturm. Genau. Und ansonsten natürlich auf sich aufmerksam machen, Werbetrommel drehen.
Rühren.
Rühren, nicht drehen, ist total wichtig, um einfach die Kundschaft dran zu bekommen, ne? Ja, genau.
Ja, aber nee, das stimmt. Das war jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, Nina, dass du auch meintest, vielleicht nicht zu früh zu viel machen, weil es kann einen ja dann auch irgendwie erschlagen. Wenn man dann in Instagram und überall quasi überregional groß Werbung macht, dann sind da plötzlich ganz, ganz viele Leute da und dann kann man es gar nicht mehr stemmen. Da eben lieber nach und nach zu wachsen, wie kann ich es erstmal schaffen und dann auch, wie ist so die Resonanz, also wie viele Leute kommen und was ist dann noch nötig, vielleicht immer wieder anzupassen?
Na, es ist ein Weg. Ich will gar nicht sagen, dass das der einzige ist oder der wichtig ist. Man kann sich's halt auch anders planen, ne? Und eine andere Möglichkeit ist ja auch so, ne, ich fange an mit einer Direktvermarktung und eröffne jetzt was auch immer für eine Verkaufsstelle. Und dann gucke ich aber, dass das auch mit einem großen Knall passiert. Dann schaue ich, dass ich die lokalen Medien ranbekomme, dass es vielleicht in der lokalen Presse einen Bericht darüber gibt. Ich mache ein großes Eröffnungsfest. und kündige das vorher schon viel in den Social-Media-Formaten an. Wenn ich jetzt irgendwie was baue, kann man ja auch, ne, kennt ihr ja auch, dass man dann sagt, so den potenziellen Kunden, die potenzielle Kundin schon mitnehmen in der Gestaltung, in dem Aufbau. Jetzt waren wieder die Handwerker da, jetzt steht schon das, ne, bald kommt's, und so eine Art Countdown machen, ist auch ein Weg. Muss man einfach gucken, was ist mein Weg und was passt.
Genau, was passt zu mir und zu meinem Betrieb dann auch einfach, genau. Ist einfach individuell. Wir wären jetzt auch schon ziemlich am Ende, sage ich jetzt mal. Jetzt geht's eher nochmal um diese Learnings, die das quasi auch so eine Art Herzstück sein kann für viele, die jetzt damit starten wollen. Was würdest du ganz klar heute anders machen, Aline, aus den letzten Jahren Erfahrung?
Anders machen jetzt eigentlich gar nicht so viel. Ich habe mir da wirklich einen Grundstock an Plan gelegt. Ich bin zufrieden, so wie es gelaufen ist. Manche Sachen machen Stress am Betrieb. Das können wir nicht beeinflussen. Das ist das Wetter. Da wissen wir nie, wie die Ernte wird. Ich hatte mir wirklich den Plan so gelegt und der ist auch Gott sei Dank geworden. Ich muss mir aber immer wieder Gedanken machen, ab jetzt, wie viel kann ich überhaupt noch wachsen oder wie viel möchte ich wachsen? Weil irgendwann ist die Stufe oder das Limit erreicht, dass ich es als Einzelperson hinbekomme. Mein Mann ist berufstätig. Ich muss das hier meistens eigentlich alles alleine managen, tagsüber, solange er nicht da ist. Und wie weit können wir noch wachsen, wie weit wollen wir noch wachsen? Weil irgendwann stellt sich jeder Betrieb die Frage, gehe ich jetzt eine Stufe höher, brauche ich vielleicht wieder Mitarbeiter dann auch oder halte ich das Level? Das ist jetzt eigentlich gerade meine Herausforderung, vor der ich jetzt im Moment stehe, oder meine große Frage, ja. Genau.
Und wenn jetzt aber Berufskolleginnen, Berufskollegen anfangen wollen, hast du dann irgendwie so noch einen Tipp aus deiner Erfahrung?
Ich würde es wieder so machen, dass ich einfach sage, ich werde langsam wachsen. Ich will nicht mit einem großen Knall auf dem Markt erscheinen, sondern ich fange langsam an. Ich muss immer Qualität liefern. Ich kann nicht launenabhängig dann schlechte Qualität liefern, sondern dann lasse ich es gleich bleiben. Also alle Produkte, die ein Landwirt erzeugt, die sollen auch die Qualität zeigen. Und so würde ich es auch den Kollegen mitgeben. Haltet eine Qualität, die hat zwar auch ihren Preis, aber die Kunden sehen das und sind dann auch bereit, es zu bezahlen. Also das wäre so mein Tipp. Nicht mit einem großen Knall, sondern schön langsam das Ganze angehen und dann lieber nach oben wachsen.
Auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich schön zu hören, dass ihr da euren Weg gefunden habt. Also eben entsprechend, wie ihr das handhaben wollt. Und genau darauf kommt es ja auch an. Für heute waren das super Abschlussworte. Natürlich können wir noch eine tiefergehende Folge machen. Schauen wir mal, was bei der Umfrage dann rauskommt. Jetzt erstmal danke Nina, danke Aline für das tolle Gespräch heute. Es war wirklich sehr inspirierend, wie du, Aline, das angehst, mit welcher Motivation und welchem Engagement. Die Folge war als Einstiegsfolge gedacht. Wenn euch jetzt noch weitere Punkte wie den Bereich Investitionen, Steuer, die Schritte wirklich von der Produktidee bis zur Vermarktung, also wenn wir hier noch auf etwas detaillierter eingehen sollen und dazu eine Podcast-Folge machen sollen, nehmt gerne an der Umfrage teil. Dann können wir dahingehend nochmal was machen. Weiterführende Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.